Also man sollte nie der ersten Mail, die ich schreibe, vertrauen. Ich habe das Thema noch mal ein bisschen geändert. Nicht nur Gott nahe zu sein ist gut für mich, sondern ist das Beste für mich. Das ist ja noch ein kleiner Unterschied. Manches Mal denken wir, es ist was gut für uns. Und dann gehen wir zum Doktor und der sagt, wenn sie das andere gemacht hätte, das wäre besser für sie gewesen. Das Beste für sie. Kennt ihr alles. Wir haben Lied, das war für mich neu, das mit dem größer als mein Groß, von dieser Größe Gottes. Das hat mich so sehr berührt heute Morgen, indem wir jetzt beieinander waren. Wie ist das in unserem Leben? Ist das tatsächlich das, was wir glauben? Größer als alles? Dann wird sich ja alles andere relativieren in unserem Leben, oder? Größer als die Fragen, die uns umtreiben. Ich hatte in meinem Kopf so einen richtig schönen Plan im Blick auf Ruhestand und sowas. Das liegt ja jetzt relativ nahe. Dann hat sich unser Leitungskreis getroffen, ohne uns Pastoren. Und dann hatten wir ein paar Tage später ein Gespräch, wo sie uns Rückmeldung gegeben haben mit so meinen beiden Gemeindeleitern. Und dann kam alles anders, oder soll alles anders kommen, als ich mir gedacht habe. Ich habe so gedacht, jetzt gibst du so eins nach dem anderen ab und bereitest dich so langsam darauf vor, dass du dann keine Verantwortung mehr trägst und vielleicht noch ein paar Monate so, dass du gelegentlich predigst und noch Bibelstunden hältst, ein bisschen mitmachst und dann ist gut. Jetzt ist die Erwartung, dass wir bis mindestens nächstes Jahr Sommer bis Beginn der Sommerferien so richtig nochmal Vollgas geben. Neues Aufgabenpaket geschnürt mit Profilentwicklung für die Gemeinde und das auch noch umsetzen. Das eine bis Ende des Jahres, andere bis Sommer soll alles stehen. Dann habe ich dann gefragt, ja, habt ihr den Eindruck, dass wir bisher nichts gemacht haben oder wie ist das? Auf jeden Fall war das mit einmal ein Riesenberg. Ich habe dann auch gesagt, ja, normalerweise macht man das ja ein bisschen anders im Blick auf den Ruhestand, gell? Da gibt man dann die Dinge ab und soll nicht jetzt mit einmal alles nochmal geschwind machen. Und dann ging mir so, warum? Das war dann echt meine Frage. Warum jetzt nochmal so ein Riesenpaket schultern? Kann ich's, will ich's, mache ich's? Kennt ihr vielleicht auch. Ich tick dann so, ich saß da in der Sitzung und habe mir schon die ersten Sachen aufgeschrieben, wie ich das angehen will. So tick ich dann, da hatte ich schon die ersten Ideen im Kopf und habe das gleich aufgeschrieben. Und dann ist das, worum es mir heute geht, das klar geworden. Es gibt was viel, viel Wichtigeres. Wie, dass ich da jetzt wieder mich hinhocke, eine Lösung und ein Prozess designe, wie man so nett sagt, und entwickle, wie man da jetzt hinkommt zu den Dingen. Es gibt einen anderen, viel zentraleren Punkt, Gott nahe zu sein. Viel wichtiger als all die Dinge, die wir auf den Weg bringen. Damit ist nicht gesagt, ich lege jetzt die Hände in den Schoß, überhaupt nicht. Aber mal die Prioritäten anders zu setzen. Und der größere ist mal als mein Groß, größer als mein Wissen, mein Können und all diese Dinge, auf ihn zu achten. Das andere bringt uns nämlich in das, was der Text für heute ist, aus Psalm 73. Es sind einige Verse, ich lese sie trotzdem. So hier übersetzt, es ist gute Nachricht. Ich habe verschiedene Übersetzungen angeschaut. Das erschien mir dann als das Sinnvollste. Ich weiß es. Oder ganz sicher gilt, könnte man auch übersetzen. Gott ist gut zu Israel. Oder Gott ist voller Güte zu Israel. Zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen oder vertrauen. Doch beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit. Gesund sind sie und wohlgenährt. Sie bringen ihre Tage zu ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen Schmuck und ihre Gewalttätigkeit oder ihre Macht wie ein kostbares Kleid. Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde, ihr Herz quillt über von bösen Plänen. Ihre Reden sind voll von Spott und Verleumdung. Mit großen Worten schüchtern sie die Leute ein. Sie reißen das Maul auf und lästern den Himmel. Ihre böse Zunge verschont nichts auf Erden. Darum läuft ihnen das Volk Gottes nach und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Gott merkt es ja doch nicht, sagen sie. Was weiß denn der da oben von dem, was hier vorgeht? So sind sie alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum auf und haben immer Glück. Es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrt und wieder meine Unschuld bewies. Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt. Ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Aber wenn ich so reden wollte wie sie, würde ich alles verraten, alle verraten, die zu dir gehören. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen. Aber es schien mir ganz und gar unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Du stellst sie auf einen schlüpfrigen Boden. Du verblendest sie, damit sie stürzen. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen und sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie die Bilder eines Traumes beim Erwachen. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren, wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Seele verliere, du Gott, hältst mich. Du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich. Mein Herr, dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Ich bin froh, dass es solche Stimmen gibt in der Bibel. Nicht nur die Gott loben und bei denen alles immer toll läuft, sondern auch solche Menschen, die kämpfen in ihrem Glauben, wo einfach nicht alles so locker läuft. Dieser Psalm hat einen bestimmten Aufbau. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das nennt man Drama-Dreieck. Jeder oder fast jeder Film in Hollywood und sowas ist nach dem Schema aufgebaut. Das beste Beispiel dafür sind, ich weiß nicht, ob ihr das ab und zu mal anguckt, so Filme mit so Superhelden. Gell? Da ist die Erde bedroht. Und da gibt's, und die Menschen sind alle Opfer, die werden da fast ausgerottet oder versklavt. Und dann, also, Sorry, ich muss da daher zeigen. Wir sind die Opfer, die Täter, das sind irgendwelche brutalen Menschen, Außerirdische oder was auch immer. Und dann kommt da irgendein Superheld, der die Welt rettet. Der immer alles kann und alles macht und alles hinbekommt. Fast jedes Buch und fast jeder Roman und fast jeder Film ist so aufgebaut. Und jetzt auch in diesem Psalm geht es letztendlich so. Da ist ein Mann, nennt sich Asaf, wahrscheinlich einer der Liedermacher und Sänger damals am Tempel. Und der beschreibt so, wie es ihm geht. Und er fühlt sich ganz genauso als dieses Opfer. Und er beschreibt es in einem unglaublich quälenden Zweifel für sein Leben. Das bringt ihn fast um. Er drückt es ganz am Anfang so aus, ich wäre fast gestolpert, fast abgestürzt in meinem Glauben und in meinem Leben, weil er was beobachtet hat in dieser Welt. Er hält sich an Gott und Gott ist ja der Größte, der müsste doch alles in meinem Leben dann so hinbekommen, dass es gut wird, oder? Und dann stellt er fest, so sein subjektiver Eindruck, jetzt gibt es da Leute, die fragen gar nicht nach Gott, denen geht's gut und ich frage nach Gott und jeden Morgen bete ich, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, dass ich lebe in Treue gegen dich und da geht schief, was bloß schief gehen kann. Und ich weiß, dass jeder von uns da jetzt seine Geschichte einfügen könnte. Oder bestimmte Erlebnisse. Und wenn man mit Menschen unterwegs ist in Gemeinden, da gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Was schiefgehen kann und was zerbricht. Und was Menschen durchmachen. Und dann fragt er ja, war das jetzt alles umsonst, dass ich Gott vertraue? Lohnt sich denn das überhaupt? Warum passiert gerade mir das? Warum hilft Gott nicht? Wo ist Jesus jetzt, wenn ich ihn brauche? Vielleicht habt ihr diese Fragen auch schon gestellt. Das ist genau diese Rolle. Das Opfer der Umstände, manches Mal das Opfer von Menschen, wenn Menschen da mit einem umgehen, dass man denkt, das kann eigentlich nicht wahr sein. Und manches Mal fühlt man sich auch als das Opfer Gottes. Und je nachdem, wie wir gestrickt sind, manche Leute fühlen sich in der Rolle auch noch wohl. Weil man dann das Mitleid aller hat. Das ist ja auch was. Wenn es einem nicht so gut geht, wenigstens das Mitleid der anderen habe ich. Und ich stehe mit der Not im Mittelpunkt. Denn Asaf zerreißt es fast. Und indem er darüber nachhirnt, sagt er, in einer Übersetzung heißt es sich, dann stand ich da wie ein Ochse vor dem Berg. Also quasi, ich habe es überlegt und versucht zu verstehen, warum geht es mir so? Und ich habe keine Antwort gefunden. Während das Buch Hiob lest in der Bibel, dann geht es ja genau um diese Frage. Die Hirnen, die Freunde von Hiob und er, warum passiert dem Hiob, einem frommen, gläubigen Menschen, dass er alles verliert? Hab und Gut, Familie, Gesundheit, alles. Am Schluss sogar seine Freunde im Prinzip. Warum? Es zerbricht ihn fast. Und dann beschreibt er, ich sag mal so, die anderen, die Täter. Und da sagt er, da gibt es was Überraschendes, was er gar nicht verstehen kann. Die sind sich ganz sicher, das, was sie tun, ist richtig. Es heißt sogar so, das, was sie reden, soll vom Himmel her geredet sein. Also so quasi, das soll gelten auf Erden. Und die haben Erfolg. Die Leute laufen ihnen nach. Da geht alles gut. wie sagt man, da scheint das Wasser bei denen den Berg raufzulaufen, gell? Da gehen die Dinge gut, wo man denkt, das kann eigentlich gar nicht gut gehen. Alles passt. Die Kinder, das geht gut. Die haben alle einen tollen Job. Was sie anpacken, finanzieller Art, geht alles gut. Die Projekte laufen und alles geht irgendwie gut. Und sie kommen zu dem Schluss, das ist ihre feste Überzeugung, den da oben im Himmel interessiert es eh nicht. Also wir müssen hier auf der Erde halt uns irgendwie durchsetzen. Und Asaf zerbricht fast dran, dass er sagt, dass es das gibt, dass es anderen so geht. Und dann ist dieser Psalm gerahmt von dem, was wir als Retter bezeichnen. Er beginnt mit dem, ganz sicher gilt, Gott ist voller Güte. Ich habe mal gelernt, in Predigtlehre, beginne jeden Satz mit einer guten Aussage über Gott. Das macht er. Das ist sein Bekenntnis. Es gilt trotz all dieser Dinge, Gott ist voller Güte zu uns. Und er erlebt es, aber das ist zunächst mal sein Bekenntnis. Und am Schluss, dass Gott ihn festhält. Dass der da ist, mitten in all dem. Das ist ja das, was diesen Retter ausmacht. Der steht jetzt nicht irgendwo da draußen, außerhalb meines Lebens, außerhalb dieser Welt und guckt von außen so zu, was die Menschen auch machen, wie wir vorm Aquarium sitzen und den Fischen zugucken. Nein, er ist mitten da drin. In Jesus, heute in deinem Leben durch seinen Geist, um an all diesen Dingen dir nahe zu sein und zu helfen. Er ist nicht der Retter, der dann von außen nochmal ein bisschen eingreift und irgendwas zurechtbringt, sondern da mittendrin. So beschreibt er seinen Gott. Und dann ist der Wendepunkt in diesem Psalm, und da beginnt das, was ich einmal, ich sag mal, Ausstieg aus diesem Teufelskreis von Opfer, Täter, Retter beschreiben will. Was dieser Gott schafft. Im Vers 16 in unserem Text wird gesagt, ich dachte nach, um das alles zu begreifen, aber es war mir zu schwierig. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Das Begreifen meint eigentlich, da erkannte ich im Sinne von, da hat sich in meinem Herzen und in meiner Perspektive was verändert. Das ist der Wendepunkt in diesem Psalm, dass einer mit einmal die Nähe Gottes wieder sucht. Sagt, ich habe zwar aus all dem ein Gebet gemacht und das alles gesagt, aber jetzt komme ich nochmal wirklich in diese Gegenwart Gottes. Heute dort, wo Menschen in seinem Namen versammelt sind, im Namen Jesu, da ist dieser Herr gegenwärtig zu sehen. Da kam er hin und dann macht er eine ganz wichtige Erfahrung, einen Perspektivwechsel. Er sieht die Zeit mit einmal und das Leben aus einer ganz anderen Perspektive. Nicht nur aus dieser Froschperspektive, wo wir das immer angucken. Gott schenkt ihm mit einmal eine Sicht, wo er das Ganze wahrnimmt und sagt, wo führt denn das hin ohne Gott? Und er sagt, die sind unterwegs im Leben und mit einmal passiert etwas, was unvorstellbar ist. Das Ganze wird wie zu einer Schlitterparty. Es Ich weiß nicht, ob wir schon mal bei Schnee und Eis unterwegs waren und dann denkt, oh, geht doch ganz gut und dann gibt man Gas und mit einmal verliert man die Kontrolle übers Auto. Ich saß einmal mit drin, wo mir das passiert ist, im Nordschwarzwald, Kurve und bis dahin waren wir gut unterwegs, kein Problem. Und mit einmal, der tritt ganz leicht auf die Bremse und dann fängt das Auto an zu schlingern und dann dreht sich's und dann rutschen wir in die Wiese rein. Wir waren zum Glück zu dritt, man hat es dann wieder rausgeschoben. Aber so sagt er, so ist jetzt seine Beobachtung mit einmal. Das geht lange gut. Und dann kommt ein Punkt und mit einmal gerät das Leben ins Schlingern. Und ich komme vom Kurs ab. Ohne Gott. Und wer ist denn da? Eine neue Perspektive auf das Ganze. Und dann empfängt er von seinem Gott eine neue Zuversicht, Glaubenszuversicht. Das ist uns allen bekannt oder vielen bekannt aus dem Luthertext. Dennoch bleibe ich stets an dir. Interessant an diesem Text ist, mit einmal steht nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern der Wechsel der Ton in diesem Psalm. Vorher wird von Gott immer in der dritten Person geredet, er. Und jetzt mit einmal sagt er, denn du hältst mich, du bist bei mir, bei dir bin ich geborgen. Dir nahe zu sein ist das Beste in meinem Leben. Darauf kommt es an, du hast vorher von Beziehung geredet, Bernd, dass ich in dieser persönlichen Beziehung mit ihm bin, mit Gott, durch Jesus. Da ist mir dieses Du, ich sag mal so, angeboten. Da kann ich das erfahren. Und erlebt mit einmal, mitten in meiner Not, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du bringst mein Leben ans Ziel. Dein Plan verwirklicht sich. Das meintest du, leitest mich nach deinem Rat. Du bringst mich durch. Das gibt ihm neue Gewissheit, dass mit einmal diese neue Perspektive nämlich heißt, ich habe Gott vor Augen. Nicht mehr die anderen Menschen und nur die Umstände. Das, was uns raushilft, ist diese Perspektive, wieder auf diesen Gott zu sehen. Jetzt haben wir was gemacht, von dem Luther sagt, und auch interessanterweise ganz moderne Theologen, an diesem Psalm sieht man, was Theologie bedeutet. Ich habe ein Bekenntnis, das spreche ich am Anfang, ganz sicher gilt, Gott ist voller Güte. Dann schaue ich mein Leben an und manchmal entdecke ich nichts von dieser Güte. Und jetzt mal in Theologie als allerersten Schritt. Ich rede mit Gott darüber. Das ist das, was der Psalmbeter macht. Ich rede mit Gott über meine Not. Luther redet dann von Oratio, vom Gebet. Das ist das Erste, was uns als Christen, Menschen, die Theologie leben und treiben, ausmacht. Beten. Rede mit Gott über deine Not. Jetzt kann uns das in ein Nachdenken führen. Er sagt, ich habe darüber nachgedacht und gehirnt, jetzt ist aber darin nicht die Lösung. Sondern das ist Meditatio, dieses Meditieren, den Nachdenken, das Nachdenken über Gottes Wort zu verstehen. Und dann führt es oft zu dem dritten, was Luther sagt, Tentatio, Anfechtung, Not. Und was mache ich mit dem Ganzen? Theologie heißt dann, ich habe ein Bekenntnis, ich denke darüber nach, ich sehe mein Leben, ich gerate manchmal in Anfechtung. Und aus diesem Reden mit Gott erwächst ein Reden über Gott. Und das ist das, was wir am Schluss haben, wo er wieder Gott bekennt und sagt, du bist doch da. Du hältst mich, du bist treu, dein Plan erfüllt sich. Und dir nahe zu sein, darin gipfelt das Ganze. Das heißt, in deine Nähe zu kommen, in diesem Beten, in dieser Gemeinschaft mit den anderen, indem ich mich zu diesem Gott bekenne und halte. Das ist das Beste für mein Leben. Dazu sind wir heute eingeladen, das jetzt darauf einzulassen, auf das Beste, was es gibt, auf Jesus Christus, der dieser Zugang zu Gott ist. Und dann können wir das sagen mit Paulus in Römer 8, was kann uns scheiden, was kann uns trennen von der Liebe Gottes, von diesem Gott. Und dann zählt er auf, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch irgendwelche Mächte dieser Welt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder etwas Hohes noch etwas Tiefes, auch kein anderes Geschöpf mich trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, du siehst in das Herz, in das Leben von jedem von uns und weißt, was gerade die Dinge sind, die uns Not machen, uns umtreiben. Wir bringen es dir. Du siehst diese Dinge. Du siehst, wo wir manches Mal dran verzweifeln. Unser Glaube zu zerbrechen droht. In all dem bist du da, bei uns, neben uns, in uns und hältst und trägst uns. Dafür danken wir dir. Danke, Jesus, dass du das versprochen hast und dass uns nichts von dir trennen kann. Herr, wenn wir in diese Welt schauen, dann gibt es so viele Dinge, die uns Not machen. So viel Ungerechtigkeit, Krieg, Hass, Terror, so viel Brutalität unter Menschen, so viel an Ausbeutung und Unterdrückung. Wir können es gar nicht alles benennen. Das bricht uns fast das Herz. Wir bitten von ganzem Herzen, dass du da hineinkommst. Dass du denen, die Gewalt üben, ihre Grenzen aufzeigst. Und die Verhältnisse veränderst. Darauf warten wir, lieber Herr, dass du dein Reich des Friedens aufrichtest. Und all die Dinge, die uns sonst noch bewegen, wollen wir dir, Vater im Himmel, sagen mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ich richtig orientiert bin, bin ich jetzt noch mal dran, um euch den Segen Gottes zuzusprechen. Ich bitte euch, wenn es geht, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.